Alle strömen noch einmal herbei. Ja, das sind die ersten Bibeltage, bei denen wir ein bisschen nach hinten ein bisschen eingeschränkt sind, weil ja noch ein zweiter Gottesdienst kommt um 15 Uhr. Und der Plan ist jetzt so, dass wir also unsere Fragerunde jetzt durchziehen und dann können Sie sich noch stärken und sich noch was zum Mittagessen holen, dass Sie ein bisschen was für den Heimweg haben, dass Sie durchhalten. Und um 15 Uhr kommt dann sozusagen die nächste Schicht. Dann geht es weiter mit dem zweiten Gottesdienst. Okay, dann wollen wir jetzt ein Lied mit einem Lied beginnen. Das sammelt uns dann wieder. Jesus, wir sehen auf dich. Tabea, welche Nummer? 285, danke. 285. Und dann werden Johannes Pflaum und ich versuchen noch die Fragen zu beantworten, die eingegangen sind. Jetzt wollen wir versuchen, die Fragen noch anzugehen und Johannes beginnt. Wir wechseln uns ja immer so im Fliegenwechsel gewissermaßen ab und ergänzen uns dann nochmal so gegenseitig. Naja, Sie werden schon sehen.
Wir wechseln uns immer ab, was der eine nicht sagt, verschweigt der andere. So machen wir es bei den Fragen, genau. Die erste Frage, da habe ich damit gerechnet, dass sie kommt. Das ist jetzt keine Abqualifizierung der Frage, sondern es ist eine Frage, die mir gestellt wird. Ich habe ja gestern gesagt, dass Menschen, die von Christus nicht gehört haben, verloren sind. Und jetzt? Mission ist ein wichtiger und unverzichtbarer Dienst an Gott. Aber dass Gott jeden Menschen verdammt, der von Gott Jesus... dass Gott... jeden Menschen verdammt, der nicht von Gott Jesus gehört hat, steht im Gegensatz zu Römer 2, 13 bis 15. Oder verstehe ich die Bibelstelle falsch? Bevor ich etwas zu dem Vers sage, eine Vorbemerkung. Wir haben oft einen Denkfehler. Wenn auf der Nordsee ein Schiff am Sinken ist und die Seenotrettungsgesellschaft sagt jetzt, 10 Leute holen wir runter, und die anderen 10 lassen wir ertrinken, dann ist das ungerecht, weil die 20 Leute können nichts dafür, dass das Schiff sinkt. Jetzt kommt der große Unterschied. Wir Menschen gehen zu Recht verloren. Wir sind nicht auf einem sinkenden Schiff, für das wir nichts können. Sondern von der Gerechtigkeit Gottes her gehen wir mal ganz grundsätzlich verloren für unser sündiges Leben. Das ist das Erste, was wir sehen müssen. Also nicht der Mensch ist neutral und die einen werden halt gerettet und die anderen nicht. Eben. Und jetzt kommt die Bibelstelle, die ich gern vorlese, Römer 2, Vers 13 bis 15. Denn vor Gott sind nicht die gerecht, welche das Gesetz hören, sondern die, welche das Gesetz befolgen, sollen gerechtfertigt werden. Wenn nämlich Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur aus tun, was das Gesetz verlangt, so sind sie, die das Gesetz haben, die das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz. da sie ja beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben ist, was auch ihr Gewissen bezeugt, dazu ihre Überlegungen, die sie untereinander verklagen oder entschuldigen. Soweit einmal die Stelle. Also Paulus konstruierte und sagt, wenn Heiden, die das Gesetz nicht kennen, das Gesetz tun, sind sie dadurch praktisch gerechtfertigt. Sie wissen ja, in ihrem Gewissen haben sie eine Ahnung von Gut und Böse. Jetzt Nummer eins, wir müssen den Textzusammenhang beachten. Und jetzt lese ich Vers 11 bis 12 an dieser Stelle. Denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Alle nämlich, die ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und alle, die unter Gesetz gesündigt haben, werden unter Gesetz verloren gehen. Und dann kommt diese Konstruktion, also Paulus sagt, wenn ein Mensch sündigt, ist er verloren. Mit oder ohne Gesetz. Und dann kommt die Konstruktion, wenn es aber Heiden gibt, die das Gesetz nicht kennen, aber tun, dann wären sie gerettet. Und dann geht es weiter in Vers 16. An dem Tag, da Gott das Verborgene des Menschen richten wird, laut meinem Evangelium durch Jesus Christus. Es gibt keinen Weg an Jesus vorbei. Die Menschen werden nach dem Evangelium gerichtet. Und dann kommt Römer 3, nach Römer 2 kommt Römer 3, Vers 23. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten. Also Paulus macht eine Konstruktion, wenn Heiden, die das Gesetz nicht haben, das Gesetz tun, sind sie dadurch gerechtfertigt. Aber im gleichen Zusammenhang sagt er, jeder, der sündigt, ist verloren, mit oder ohne Gesetz. Und in Römer 3 sagt er, alle haben gesündigt und sind verloren. Und deshalb ist das eine Konstruktion, aber die Heiden sündigen auch. Und deshalb sind sie verloren. Ohne das Evangelium von Jesus. Ganz arg wichtig, den Textzusammenhang im Ganzen beachten. Paulus möchte damit, es geht ja darum, wer verloren ist. Die gottlosen Heiden, die Moralisten, die scheinbar ein besseres Leben haben, Römer 2. Und dann kommen, die Juden sind verloren. Und deshalb macht Paulus diese Konstruktion, wenn sie das Gesetz nicht haben, aber würden das Gesetz tun, wären sie gerettet. Und noch eine Anmerkung dazu, das Gesetz war Israel, nie als Weg zur Errettung gegeben. Das ist ein Missverständnis. Sondern mit dem Gesetz kamen Opfer. Und Opfer sind nur dort nötig, wo man das Gesetz nicht halten kann. Sondern das Gesetz ist ein Zuchtmeister auf Christus. Das Gesetz sollte Israel in die Arme des Messias treiben, dass sie ihn ergreifen. Aber das Gesetz war Israel nie als Weg zur Errettung gegeben. Das ist das Missverständnis, das sich dann später ergeben hat. Soweit von meiner Seite. Vielleicht möchtest du noch etwas dazu sagen. Ich habe schon mal nichts, Sie haben es gemerkt.
Und da auch, was da steht, dass die Heiden von Natur aus das Gesetz nicht haben, aber tun, heißt, sie haben ein Gewissen. Und sie wissen, dass es nicht richtig ist zu lügen und manchmal machen sie das auch nicht, dass sie lügen. Aber das Tun, macht Paulus ja deutlich und das hat Johannes ja gesagt, wäre ja nur dann ausreichend, das schreibt Paulus ja auch, wenn es ein vollkommenes Tun wäre. Und auch selbst wenn die Heiden ab und zu mal nicht lügen, weil sie wissen, dass man soll eigentlich nicht lügen, reicht es eben niemals aus, weil sie kein vollkommenes Leben führen können, um sich dadurch zu retten. Deswegen bleibt am Ende nur die Verlorenheit und die einzige Rettung, die es gibt, ist durch Christus und die müssen wir anbieten. Und dann können wir auch davon ausgehen, dass Gott aber gerecht ist und dass er gewissermaßen seinen Weg zu den Menschen findet. Und es gibt nicht diese Situation, vielleicht ist das noch tröstlich zu wissen, dass ein Mensch sagt, Herr, rette mich, und er sagt, sorry, du bist leider nicht auf der Liste oder so. Ja? Sondern wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Und deswegen, das müssen wir denen sagen. Wir müssen mit den Leuten, wenn die fragen, ja, wie hast du mit mir? Wir müssen nicht spekulieren, ob sie irgendwie herausfinden könnten, ob sie nun erwählt werden oder nicht. Sondern wir müssen sagen, Gott ruft Sünder. Kehr um, glaub ihm das. Und wenn du das ergreifst, dann kannst du dich darauf berufen und 100%ig sicher sein, dass du auch gerettet bist. Gut, nächste Frage. Könnten Sie unmittelbar jetzt anknüpfen, ich gehe jetzt von hinten nach vorn gewissermaßen nochmal unmittelbar anknüpfen an die Predigt jetzt, könnten Sie vielleicht noch die Weigerung zu arbeiten und den persönlichen Kampf mit der Faulheit genauer differenzieren? Jetzt in der Praxis oder in der Erklärung? Dass sich niemand von jemandem zurückzieht, weil er einen Mangel an Selbstdisziplin in seinem Leben sieht. Ja, also das ist ja ein Unterschied. Das sind zwei völlig verschiedene Kategorien, aber ich denke, danke nochmal sehr für die Differenzierung. Das Problem der Leute in Thessaloniki war, haben gesagt, wir wollen nicht. Wir müssen auch nicht. Wir stellen die Arbeit ein, der Herr kommt sowieso sofort wieder und jetzt so. Aber sie haben sich ja nicht mal darauf beschränkt, sondern sind auch noch offensichtlich durch die Häuser gezogen und haben ja noch dieses Peri-Ergazomenus gemacht. Also, dass sie die Zeit der anderen auch noch totgeschlagen haben mit. Ja? Es ist etwas anderes, wenn jemand sagt, und ich glaube, das kennen viele von sich, Mensch, ich wäre gerne disziplinierter noch an manchen Stellen. Und ich kämpfe damit, dass ich mich zu schnell ablenken lasse. Oder dann nach der nächsten Zeitung greife oder so. Ein YouTube-Video zu viel geguckt habe oder so. Ja? Und ich denke, man muss diesen Kampf aufnehmen. Und man darf dafür auch beten, sagen, Herr, hilf mir, dass ich einfach konsequenter werde im Umgang mit meiner Zeit. Das hat auch viel mit Training und so weiter zu tun. Also ist natürlich auch ein bisschen eine Veranlagungssache. Die einen sind ein bisschen zwanghafter und die anderen ein bisschen, das sagen zumindest diejenigen, die weniger diszipliniert sind, dass die anderen zwanghaft sind. Ne? Also ich denke, es ist deutlich geworden. Wir müssen das unterscheiden. Und wenn ich beim Bruder weiß, dass er sozusagen darum ringt und trotzdem damit immer noch Probleme hat, dann werde ich mich nicht von ihm zurückziehen, sondern ihm mal einen guten Terminkalender schenken oder ihm mal eine kleine Managementberatung geben oder so. Ja, okay, also ich glaube, das Prinzip ist verstanden, aber es zeigt eben auch, dass wir als Christen eine Verantwortung dafür haben, wie wir mit unserem Alltag wirklich umgehen. Und dass Gott uns diese Zeit, das kommt ja in Epheser 5, wo Paulus dann sagt, kauf die Zeit aus. Denn es ist böse Zeit, so kann man das übersetzen. Und wir haben eine Verantwortung und ich bin gestern von jungen Brüdern gefragt worden, ja, was würden Sie uns denn raten? Sie haben gesagt, haut euch rein, schuftet, zieht die Sachen durch und kämpft und nehmt den Kampf an. Und dann fragte jemand mal nach, ich habe gesagt, versucht in einer Sache, die euch Gott geschenkt hat, wirklich richtig gut zu werden und da wirklich auch viel zu investieren. Und dann sagte jemand, ja, aber kann es nicht sein, könnte es auch passieren, dass man zu viel tut? Und ich sagte, nee, das dauert schon lange, bis man zu viel tut. Also, ja, das ist, so schnell übernehmen wir uns nicht. Und dann haben wir hoffentlich liebevolle Leute um uns herum, die kurz bevor wir vorm Burnout sind, dann uns mal eine Tasse Kaffee auf den Tisch stellen. Aber das ist, wie gesagt, ich glaube, dass das ist auch eine sehr unterschiedliche, was die Kraftreserven angeht, da sind wir einfach unterschiedlich veranlagt, das muss man auch sehen. Und jeder muss für das, was Gott ihm anvertraut hat, versuchen, treu zu sein. Wir sind verantwortlich Gott für das, was er uns gegeben hat. Und da müssen wir versuchen, das wirklich aber vorbehaltlos alles reinzuhauen und alles in die Waagschale zu werfen. Und ja, das macht das Leben dann auch sehr spannend. So, dann das Nächste. Und dann kommt Johannes wieder dran. Nee, du bist jetzt schon. Nee, doch, das meine ich noch. Der unordentliche Wandel bezieht sich ja im Zusammenhang auf die Weigerung zu arbeiten, genau haben wir gesagt. Wie kann man das auch auf andere Arten des Fehlverhaltens beziehen? Ja, man kann es auf alle Arten des Fehlverhaltens beziehen, die sich gegen das richten, was durch das Wort Gottes uns anbefohlen ist und aufgetragen ist. Also ein anderes Beispiel wäre, wenn jemand in wilder Ehe lebt, ist es genau das Gleiche. Dann muss mit dem auch geredet werden und müssen Konsequenzen gezogen werden. Und das kann dann aber auch so weit gehen, also wenn jemand daran festhält und sagt, nee, ich sehe nicht ein, dass das Sünde ist oder so, das kann dann noch weitere Schritte dann jeweils haben. Aber das wäre so auch eine Form von Fehlverhalten gegen die biblische Ethik. So. Und die Herausforderung besteht immer darin, dass wir das biblisch begründen müssen, dass wir nicht menschliche Traditionen zum Maßstab dessen machen und dann verstößt jemand. Manchmal gibt es ja auch so Fälle, die nicht so ganz klar geregelt sind. Ich nehme jetzt wieder dieses bekannte Beispiel, die Rocklänge. Ne? Also das ist, die steht im Neuen Testament nicht drin. Müssen wir überlegen, nach welcher Maßeinheit man da geht. Aber was im Neuen Testament ganz klar gesagt wird, ist, dass wir zuchtvoll leben sollen. Und einander auch in dieser Weise eben Bergpredigt zum Beispiel. Wenn eine Frau ansieht, ihre zu begehren, er hat schon die Ehe gebrochen mit ihr in seinem Herzen und so weiter. Dass wir verantwortlich umgehen, auch mit den körperlichen Reizen, sage ich mal, mit Sexualität. Das hat mit der Frage der Kleidung zu tun. Und da kann man sich gegenseitig raten. Ich denke, da muss, also ich, Entschuldigung, es ist jetzt mal ein ganz krasses Beispiel, ja. Aber wenn jemand, also angenommen, jemand ist regelmäßig zu weit, es ist jetzt wirklich ein sehr praktisches Beispiel, jemand ist regelmäßig zu weit ausgeschnitten, sage ich mal, so. Dann gehört es in einer Gemeinde, dass eine liebevolle Schwester mit dieser Schwester spricht und sagt, du, das ist dir bestimmt nicht bewusst und so weiter, aber überleg mal an der Stelle so. Das ist einfach eine Frage der Liebe, des gegenseitigen Respekts. Und da, das ist so ein Punkt, wo es keine klar definierte apostolische Weisung gibt, aber ein Prinzip biblischer Ethik des keuschen Umgangs mit Sexualität. Und so müssen wir versuchen, diese Dinge anzuwenden, einander zu helfen, ohne weckmesserisch zu sein, aber auch ohne eine falsche Liberalität. Also dass man sagt, oh, ist sowieso alles nur Geschmackssache. Nein, es ist nicht alles nur Geschmackssache. Und man muss aber man muss diese Grenze immer wieder biblisch ausloten. Und wir stehen immer wieder in der Gefahr, dass wir bestimmte Dinge, die mit unserem Geschmack zu tun haben, als biblische Weisung ausgeben. Das ist ja auch schon in der Kindererziehung so. Und deswegen, wir sind immer wieder in die Schriften hinein gefordert gewissermaßen und müssen versuchen, die biblischen Prinzipien richtig zu verstehen und anzuwenden. So, danke.
Ja, ich darf das noch anfügen, ganz wichtig, die unterschiedliche Konstitution beachten und Sie haben da ein lebendes Beispiel vor sich mit Wolfgang Nestvogel und mir. Wenn ich mich mit der Leistung von Wolfgang Nestvogel vergleiche, stürze ich in Depressionen, weil der Herr hat mir einfach vor Jahren schon...
Dein Buch ist immerhin schon fertig.
Ja, gut, haben viele andere geholfen, ja, aber... Ich möchte das Mut machen, sagen auch Geschwister, die jetzt die Leistung enger gesteckt haben und die an ihre Grenzen gekommen sind, dass man sich nicht drauf ausruht, aber dass man sich auch nicht mit anderen vergleicht. Eben was Wolfgang Nestvogel gesagt hat, die Treue ist das Entscheidende. Nicht wie viel wir leisten, sondern ob wir in dem treu sind, was der Herr uns anvertraut hat. Und zur unordentlichen Lebensführung noch ein praktisches Beispiel. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe, man wird ja älter und vergesslich. In einer Gemeinde war eine Frau, die war nur noch mit geistlichen Dingen beschäftigt. Und entsprechend hat sie in ihrer Wohnung ausgesehen. Und dann kam der Prediger zu Besuch und sie war schon wieder bei geistlichen Dingen und hat sich ans Klavier gesetzt und hat angefangen zu singen, meine Heimat ist dort in der Höhe. Und dann hat der Prediger weiter gesungen und die Arbeit ist ganz in der Nähe. Genau. Und das ist jetzt eben ordentlich wandeln. Ja, und damit zur nächsten Frage. Kann man die in Matthäus 24 genannte Verführung auch unter das Thema Bedrängnis, 2. Thessalonicher 1, Vers 4, rechnen? Natürlich. Und wir müssen immer sehen, es geht nicht um Bedrängnis oder Verführung, sondern die Thessalonicher hatten beides. Die hatten Bedrängnis und Verführung. Haben wir ja gestern gehört, wenn jemand sagt, er hat eine Geisteseingebung gehabt und so weiter. Also da war Bedrängnis und Verführung. Verführung ist auch eine Art von Bedrängnis. Und Verführung kann innerhalb der Bedrängnis stattfinden. Das ist ein Fehler, den wir oft machen. Wir denken ja, die verfolgte Gemeinde hat nichts mit Verführung zu tun. Natürlich, dort kann es auch Verführung geben. Und auch Verführung kann eine Art von Bedrängnis sein. Aber es kann sowohl Bedrängnis in Form von äußerem Druck sein, auch Verführung kann Bedrängnis sein und beides kann zusammenkommen. So viel kurz zu dieser Frage.
So, dann das nächste. Bezieht sich Matthäus 24, 22 auf die Entrückung? Und falls ja, hängt er dann mit Vers 21 zusammen. Wir gucken uns noch mal ganz kurz den Zusammenhang an. In Vers 21 geht es ausdrücklich um die große Drangsal. also die dann sich immer mehr zuspitzende Phase dieser 7 Jahre vor der endgültigen Wiederkunft Jesu. Es wird dann eine große Drangsal sein, wie von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet, aber um der Auserwählten. Und da war jetzt die Frage, ob das die Entrückung ist. Nein. Weil die Entrückung ja schon vorher stattgefunden hat, bevor die Hauptphase dieser 7-Jahres-Periode eintritt. Wenn Sie sich Matthäus 24 angucken, da ist die Abgrenzung nicht ganz so leicht. Aber ich habe mal versucht, eine Predigt drüber zu halten. Das werden Sie irgendwie über unsere Homepage finden. Und nach meiner bisherigen Erkenntnis zeigt der Anfang von Matthäus 24 die Zeit, auf die noch sozusagen dieser Trübsalzeit vorausgeht. Ne? Johannes nickt, der sieht es genauso. Also auch Dinge, die auch uns betreffen. Also da ist dann auch von Seuchen, von Hungersnöten, von Kriegen und so weiter die Rede. Das bombardiert, kann die Gemeinde auch schon vorher mit erwischen, aber auch die Welt. So, und dann ist die Entrückung irgendwann nach Vers 14, würde ich sagen. Das wird hier nicht eigens beschrieben in Matthäus 24, sondern über die Entrückung schreibt dann der Apostel Paulus. Und deswegen ist die Frage, wer sind die Auserwählten in der Drangzahl? Und dazu müssen wir wissen, dass die Offenbarung deutlich macht, dass auch in der Trübsalzeit noch Menschen zum Glauben kommen werden. Es wird auch in der Trübsalzeit noch das Evangelium gepredigt werden, Offenbarung 7, Offenbarung 14. Und wenn Sie mal nachgucken auf dieser kleinen Konkordanz, die ich Ihnen mitgegeben habe, dann finden Sie das auch Evangelisation und Bekehrung oder so in der Trübsalzeit. Und um die Leute geht es, dass die der Herr bewahren wird. Und das betrifft an der Stelle nicht mehr direkt die Gemeinde. Johannes wieder.
Ja, die nächste Frage ist ergänzend. Wie ist das, Matthäus 24, dass wenn möglich auch die Auserwählten verführt werden? Wie ist das zu verstehen? Wird es dem Antichrist möglich sein? Eben, wir haben das gehört, vor der Trübsal, in der Trübsal, das sehen wir genau gleich, obwohl wir uns nicht abgesprochen haben. Und jetzt ist es so, auch wenn Dinge erst in der Trübsal sind, können wir doch immer ein Prinzip für uns daraus lernen für heute. Ganz wichtig, ich habe das schon am Jugendabend gesagt, keiner von uns kann die Hand für sich ins Feuer legen, ich bleibe treu, ich werde nicht abfallen. Wer so denkt, das ist die beste Voraussetzung zum Fall. Paulus sagt, wer stehe, sehe zu, dass er nicht falle. Aber ich weiß, in Christus ist meine Sicherheit. Und wenn möglich, steht da die Auserwählten jetzt mal unabhängig, ob die Gemeinde da ist oder nicht und noch da ist. Und wenn ich sehe, dass ich selber nichts in der Hand habe, dann werde ich mich umso mehr an Christus hängen und darauf verlassen, dass er mich in der Hand hat. Und genau das ist das. Und dann dürfen wir ganz sicher sein, der Herr hält die Seinen, auch wenn es durch Zittern und Zagen geht, wenn es durch Anfechtung geht. Aber nichts kann uns aus seiner Hand reißen. Und deshalb sage ich immer, eine Erkenntnis der Gnade Gottes macht nie leichtfertig, sondern umso abhängiger und umso dankbarer. Und das ist der einzige Grund, warum ich sagen kann, dass ich fester Zuversicht bin, das habe nicht ich gesagt, das hat Paulus gesagt, dass der in uns das gute Werk angefangen hat, auch zum Ziel kommt. Nicht, weil wir so tapfer und standhaft sind, sondern weil wir einen so wunderbaren Herrn haben, der uns durch alles festhält. Und das macht eben nicht leichtfertig, sonst hat man die Gnade nie erkannt. Sondern das macht abhängig und dankbar. Herr, du weißt, was in den nächsten Jahren sein wird. Ich weiß es nicht. Aber hab Dank, du bist größer als alles und in deiner Hand. Und das unabhängig von der Frage, ist die Gemeinde dann noch da oder nicht. Das heißt, wenn es möglich wäre, und auch in der Trübsalzeit, die Auserwählten der Trübsalzeit, kürzt Gott am Ende ab, damit er mit seinen Auserwählten zum Ziel kommt. Und das ist so trostreich. Das macht uns abhängig vom Herrn und das gibt uns Mut zum Weitergehen. Eben, wir haben keine Sicherheit in uns, keine. Auch nicht nach 30 Jahren Nachfolge. Die einzige Sicherheit ist in Christus.
Und dieses wenn möglich soll einfach die Massivität dieser Verführungskraft deutlich machen. Also weil eben der dann Antichrist übernatürliche Kräfte einsetzen wird, wie wir es auch gestern gesehen haben. Und so ist es auch Matthäus 24. Aber das heißt, es ist so massiv, dass sogar, wenn es möglich wäre, die Auserwählten davon betroffen würden, aber es ist eben nicht möglich. Und dass es nicht möglich ist, liegt, wie Johannes Pflaum gesagt hat, am Herrn und nicht an uns. Nächste Frage. Warum wird der Satan nach dem tausendjährigen Reich nochmals losgelassen, also für kurze Zeit? Und warum sündigen die Menschen noch im tausendjährigen Reich? Der Verführer ist doch gebunden. Das ist eine ganz wichtige Beobachtung. Und der Grund dafür ist der, dass dadurch Gott nochmal etwas deutlich macht, dass die Tatsache des Sündigens und des Unglaubens nicht allein auf den Satan gewissermaßen abgeschoben werden kann, sondern das Problem ist das menschliche Herz. Das ist nochmal eine sehr grundsätzliche Aussage über die biblische Anthropologie, über die biblische Lehre vom Menschen. Das Problem, und das, Johannes sagt immer, das schlägt dem ganzen Humanismus auch nochmal total ins Gesicht. Das heißt, selbst unter den optimalen Bedingungen des tausendjährigen Reiches, selbst dort, wo alle, jetzt sage ich mal, personalen Gegenmächte ihrer Einflussmöglichkeit beraubt sind zwischenzeitlich, selbst dort weigern sich Menschen, Christus zu glauben. Und das zeigt, wie böse das menschliche Herz ist. Und das ist ein Schlag ins Gesicht all derer, die versuchen, das Sündenproblem an den Umständen festzumachen. Das hebelt im Grunde genommen auch das ganze marxistische Konzept aus, diese Beobachtung. Ja? Deswegen ist es wichtig, das zu sehen. Johannes, hast du noch eine Frage? Gut, dann kommst du bitte mit der nächsten.
Ja, darf ich noch kurz was anfügen, Wolfgang?
Sehr gerne.
Erste Buch Mose, Begründung nach der Sintflut. Es kommt keine Flut mehr. Warum? Weil es der Mensch gelernt hat, weil er sich verbessert hat. Kommt genau die gegenteilige Begründung des Dichten und Trachten ins Böse von Jugend auf. Und damit sagt Gott, das härteste Gerichtshandeln verändert den Mensch nicht. Es muss was anders kommen. Und das ist die Erlösung. Und deshalb wird auch das tausendjährige Reich den sündigen Mensch nicht verändern, ohne Erlösung am Ende. Noch eine letzte Frage, die mir vorliegt. Was tun, wenn in der Versammlung fast keinerlei Bereitschaft zum Leiden gesehen wird, wenn die Leiden von der Gemeinde als von Gott bestraft angesehen werden, als von Gott gezüchtigt? Es ist immer sehr, sehr schwierig, sagen zu wollen, wann ist etwas eine Züchtigung Gottes und wann nicht. Und lassen Sie mich das anfügen. Ich habe mich in den letzten Monaten sehr beschäftigt mit der Teilung der evangelikalen Bewegung im Dritten Reich. Und als dann ein Versammlungsverbot kam, gab es in einer Bewegung zwei Flügel. Und jeder dieser beiden Flügel hat dieses Versammlungsverbot, also ohne staatliche Registration, als Gericht über den anderen Flügel gesehen. Die einen wollten in die Richtung gehen und die anderen wollten in die Richtung gehen. Und jeder der beiden Flügel hat gesagt, also das ist Gericht wegen eurem Ungehorsam und das ist Gericht wegen eurem Ungehorsam. Und das ist oft ganz schwierig. Natürlich sollen wir uns beugen unter die mächtige Hand Gottes. Und es geht darum, auch Dinge anzunehmen und zu tragen. Aber wir sind nie zur Passivität aufgefordert. So Fatalismus, Allah hat es so gewollt. Sondern in jeder Situation sind wir verantwortlich vor dem Herrn. Und ob das jetzt so oder so ist, wir müssen fragen, Herr, was möchtest du von uns heute? Und was sollen wir tun? Und die Züchtigung Gottes kann auch ein Vorwand sein, dass man sich wegducken möchte, wo es unangenehm wird, wo man Standbereitschaft zeigen müsste und hinstehen müsste. Und immer vorsichtig, natürlich, der Herr züchtigt seine Kinder, das wissen wir alle, aber immer vorsichtig mit vorschnellen Urteilen, um unsere geistliche Passivität oder unseren Sichtweise zu verteidigen. Wir müssen in allen Situationen fragen, Herr, was willst du, dass wir heute tun sollen? Was ist dein Wille? Lass uns das erkennen und lass uns auch handeln. Und ich bringe gerne immer die Beispiele von der Zeit des Nationalsozialismus. Wir leben noch in anderen Umständen, wollen uns nicht einfach mit dem Paul Schneider oder Wilhelm Busch oder Dietrich Bonhoeffer vergleichen. Das wäre der Sache nicht gerecht. Aber ganz wichtig bei diesen Männern, äußerlich gesehen konnte keiner dieser Männer etwas an seiner Zeit verändern. Schneider war gestorben, bevor der Zweite Weltkrieg begann, war nicht gestorben, war ermordet worden im Buchenwald im Sommer 1938. Wilhelm Busch hat durch sein mutiges Predigen nichts verändern können. Natürlich viele Menschen, aber jetzt sehen wir mal die äußeren Rahmenbedingungen. Bonhoeffer wurde dann am Ende in Flossenbrück hingerichtet. Und trotzdem haben alle diese Männer ihre Verantwortung wahrgenommen, obwohl sie äußerlich nichts verändern konnten und sich nicht einfach weggeduckt und gesagt, das ist jetzt Gericht über die Gemeinde Jesu in Deutschland und so weiter. Und ganz wichtig, dass wir das sehen. Es geht nicht darum, dass wir meinen, wir können alles umstürzen, aber es geht darum, dass wir Verantwortung wahrnehmen und gerade stehen, auch dann, wenn sich nichts verändert und wenn es durchs Leiden geht.
Und es gibt einen Gedichtsspruch, der heißt so nach dem Motto, der eine fragt, was kommt danach, der andere ist es recht und also unterscheidet sich der Freie von dem Knecht. Also das enthält im Letzten auch wenn es von einem menschlichen Dichter geschrieben wurde, eine biblische Wahrheit. Wir sind gefordert, das zu tun, was der Gehorsam dem Herrn gegenüber in der Situation gebietet. Und wir müssen Gott die Folgen überlassen. Und Gott wird uns nicht danach fragen, ob wir sozusagen unseren Staat wieder sozusagen auf die Beine gestellt haben oder dafür sorgen konnten, dass das Bundesverfassungsgericht wieder ordentlich seine Arbeit macht oder so. Aber er wird fragen, ob wir treu waren in der Situation. Und ich glaube, das gilt für uns alle, die wir handeln in diesen Zeiten, dass wir uns wirklich fragen müssen, wie wird der Herr immer unser Handeln beurteilen? Und wie werden wir uns wünschen, gehandelt zu haben, wenn wir mit unserem Leben einmal vor dem Herrn stehen? Und ich glaube, das ist wichtig, sich zu fragen. Es geht nicht einfach darum, wie kommen wir hier einigermaßen durch, sondern wie nehmen wir unsere Verantwortung jetzt wahr für die Gott uns anvertraut hat, für unsere Familie zuallererst, aber dann eben auch für unsere Gemeinde und für unser Volk. Und von daher ist jeder von uns gefordert, immer wieder vor dem Herrn zu fragen, was soll ich jetzt tun? Auch bei der Frage, ab nach Dänemark oder nicht zum Beispiel. Das kann ja niemand für einen anderen entscheiden, sondern wir können immer wieder nur das Gott hinlegen und sagen, Herr, was ist jetzt dein Wille für mich in dieser Situation und wie kann ich meine Verantwortung jetzt am besten wahrnehmen? Und noch etwas müssen wir sehen und dann komme ich hier zu den letzten Formulierungen und ich bin gebeten worden zu sagen, dass noch ein kleiner Akt hier stattfindet oder so, der dann kommt. Das ist jetzt also bald, was immer das. Und ich wollte nur sagen, das bezieht sich nämlich auch auf eine Frage, die einer gestellt hat, wie geht es weiter, wenn 2 oder 3G kommt? Was ist, wenn die Gemeinden sich darüber nicht einig sind? Wie fällt man sich als Eltern, wenn Kinder in Schulen, weil sie noch nicht geimpft sind, das noch können wir öffentlich streichen, weil sie nicht geimpft sind, getrennt sitzen müssen und gemobbt werden? Das sind schon krasse Fragen, die auf uns zukommen. Und wir haben keine Patentlösung. Aber wir müssen an den Dingen arbeiten. Und wir müssen, denke ich, auch als Gemeinden versuchen, den Eltern so beizustehen, so gut es geht. Und es muss ein Konzept entworfen werden, wie diese Kinder beschützt werden können. Aber ich denke, was ich als Eltern nie bereit wäre zu machen, meine Kinder zu impfen. Mit so einer Impfung, also mit anderen schon, aber nicht mit so einer. Wenn ich nicht weiß, was in 15, 20 Jahren das für sie bewirken wird. Und ich muss sozusagen Grenzen haben, wo ich sage, die überschreite ich nicht. Und wenn es gemobbt wird und wenn sonst was alles passiert, aber es gibt Grenzen, die dürfen wir nicht überschreiten. Und dann müssen wir versuchen, mit den Konsequenzen, die sich aus diesen definierten Grenzen ergeben, zu leben. Und die Folgen so weit wie möglich aufzufangen. Ich denke, das ist die Fragerichtung. Und wir müssen reden, wir müssen an den Sachen dranbleiben und wir müssen als Gemeinde dafür auch den Freiraum geben. Wenn unsere Gemeinden nicht bei uns Unterstützung finden und Hilfe und auch Netzwerkarbeit in einem guten Sinne, wo sollen sie das denn sonst finden? Und wir müssen als Gemeinden Grenzen setzen, die wir nicht überschreiten werden. Und für uns, wir haben das hier schon häufig gesagt, ist die eine Grenze, die wir sagen, wir werden nicht 2 oder 3G zulassen als Zugangsbedingung zu einem Gottesdienst. Jetzt ist das ja auch noch nicht, aber selbst wenn es kommen würde, wir werden es nicht zulassen. Weil Christus alle zum Gottesdienst einlädt. Wir erwarten, dass Menschen, die schwerst ansteckend sind, von selbst entsprechend Rücksicht walten lassen und sagen, das will ich denen jetzt nicht zumuten. Aber wir werden nicht sozusagen einen Test, einen höchst fragwürdigen Test noch dazu, sozusagen zum Ausschlusskriterium machen, dafür, ob jemand hier das Wort Gottes hören darf oder nicht. Und es sind vor einiger Zeit einige Brüder an mich herangetreten, die haben gebeten darum, dass ich mal für so ein Thesenpapier dazu entwickle. Da sind wir jetzt dabei. Die erste Fassung ist auch schon fertig. Wir werden jetzt, wenn die Bibeltage durch sind, in der nächsten Woche versuchen, das zu finalisieren. Und dann wird vielleicht eine Art Homepage entstehen, so war das deren Plan, dass dann Gemeinden sich bei dieser Homepage gewissermaßen eintragen können und sagen, ja, wir stehen dazu, dass wir sagen, wir versprechen, wir werden unsere Gemeinde offen halten, selbst wenn man versucht, uns zu zwingen, 2 und 3G zu machen. Also das ist da ganz konkret der nächste Schritt, der geplant ist und den wir zurzeit vorbereiten. Und wir werden sehen, was weiter geschieht. Ich würde mal sagen, da sind uns die jetzt mal so in der Wahrnehmung öffentlicher Verantwortung, die Sachsen ein Vorbild. Ein Freund aus Sachsen hat mir jetzt vor wenigen Tagen ein Bild geschickt aus einer City, ich weiß nicht, ob das Leipzig war, ein Würstchenstand. Und da war ein großes Plakat, da stand drauf, ungespritzte Würstchen. So. Und damit machte der öffentlich deutlich, hier können auch Leute sich ihr Bratwürstchen holen, die nicht geimpft sind. So. Und je mehr solcher Beispiele wir haben, je mehr Wirte sagen, zu uns können alle rein, je mehr wirklich Einzelne einfach auch ein Stück weit mal den Mumm entwickeln, ein bisschen was zu riskieren, umso mehr wird es sich auswirken für die gesamte Gesellschaft. Und dann wird man sehen, was kommt. Wir können immer nur von Tag zu Tag schauen. Aber eines müssen wir wissen, und das möchte ich Ihnen auch nochmal zum Trost mitgeben, auch wenn ich sozusagen noch kein fertiges Konzept habe für die Eltern. Gott ist König. Gott ist König. Jesaja 66 gilt. Und Psalm 2 gilt. Und Psalm 93 gilt. Und das müssen wir jeden Tag uns wieder klar machen. Gott ist König. Und alle weltliche Macht ist dagegen wie ein Hauch, wie ein Witz. Und das heißt nicht, dass uns alles leiden und alle Not erspart bleibt, aber das heißt, dass wir unser Leben in der Hand dessen ist, der den Überblick hat und der es richtig macht. Und wir wollen uns gegenseitig darin ermutigen, uns den Rücken zu stärken, füreinander zu beten, uns auch zu versuchen, praktische Ratschläge zu geben. Ein Bruder hat hier noch zum Thema Macht und Medien zwei Homepages angegeben, die ich nicht kenne, aber die ich im Vertrauen auf dem Bruder, der das hier eingereicht hat, ihn jetzt mal weitergebe. ddbradio.org. Ist gut, danke schön. Hat das Imprimatur aus der ersten Reihe bekommen. ddbradio.org und dann das andere deutschland276.de. Ich glaube, es soll 6 sein. deutschland276.de. Also schauen Sie einfach mal nach. Demnächst werde ich auch auf meiner Homepage mal wieder eine aktualisierte Zusammenstellung machen. Ich kann nur sehr empfehlen, für gute, solide medizinische Informationen achgut.com zum Beispiel, finden Sie immer sehr, sehr solide, das bestätigen auch unsere Mediziner, sehr solide Artikel, nicht mit Schaum vor dem Mund geschrieben, sondern wirklich sehr ausgiebig argumentiert und so, dass es auch ein Laie nachvollziehen kann zumindest. Der kann vielleicht nicht jedes einzelne Argument gewichten, aber er kann es nachvollziehen. Wir müssen uns informieren und wir müssen beten. So, dann würde ich sagen, an der Stelle darf ich jetzt bitten, was immer noch geplant ist. Vielen Dank. Und dann beten wir noch zum Abschluss. Ja, Bruder Heidkamp. Bruder Heidkamp ist der, bei dem die Organisationsfäden zusammenlaufen. Danke.
Zunächst mal, in den letzten 3 Tagen haben wir sehr viel gehört und ein ganz großes Dankeschön an alle Mitarbeiter, die diese Bibeltage möglich gemacht haben. Ganz viele im Hintergrund, die niemand gesehen hat. Und wir möchten aber trotzdem auch noch mal ein ganz kleines Zeichen der Dankbarkeit an unsere beiden Hauptreferenten geben. Und wir haben dort etwas vorbereitet. Was
also herzlichen Dank, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja wirklich krass. Also jetzt ist man gut versorgt. Ich würde fast sagen, das bringt mich die Versuchung, wieder in Quarantäne zu gehen. Ne?
Ja. Also ganz herzlichen Dank und ich möchte noch kurz was Mutmachendes Ihnen mitgeben, was mir wichtig ist. Ich darf das auch sagen, wir sind uns einig in der Impffrage, da steht und fällt jeder selbst seinem Herrn. Wenn es auch gut ist, da können wir Römer 14 betrachten. Einer achtet den anderen höher, wenn es der eine so macht und der andere so. Das muss jeder vor dem Herrn entscheiden. Aber was mir noch wichtig ist, die Zeit legt sich ja wie so eine Pleitige auf uns. Und wir glauben an einen souveränen Gott. Und das heißt mit anderen Worten, es entspricht ganz genau Gottes Absichten, dass er uns in diese Zeit gestellt hat und in keine andere. Und wenn wir das sehen, dann werden wir frei, den Weg froh mit dem Herrn weiterzugehen. Und darf ich Ihnen dazu noch zwei Bibelverse lesen von meiner Seite aus. Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens darbietet, mir zum Ruhm auf den Tag des Christus, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Und das möchte ich Ihnen mitgeben. Im Aufblick auf den Herrn weitergeben. Und es ist sein Wille, dass wir in dieser Zeit sind. Und wir wollen heute ein Zeugnis für ihn sein. Vielen Dank für alles.
Vielen Dank. Und in dem Sinne wollen wir auch füreinander beten, dass der Herr uns wirklich mit Freude und Dankbarkeit jetzt in die nächste Zeit gehen lässt. Und eines, das haben auch unsere jüngeren Geschwister immer wieder gesagt, und es passt genau zu dem Bibelvers, den Johannes uns vorgelesen hat. Es ist auch eine besondere Zeit, die uns besonders wach sein lässt. Es ist, also wir wissen jetzt, es gilt. Und es ist eine Zeit, wo wir wissen, jeder Tag zählt. Und der Herr hat versprochen, uns da durchzuführen. Und wir werden auch in einer Weise zusammengebracht und darauf gestoßen, wie sehr wir einander brauchen auch. Und deswegen sind wir immer so dankbar, dass diese Bibeltage auch so ein kleiner Sammelpunkt sein können. Gehen Sie jetzt behütet in Ihr Umfeld zurück und lassen Sie uns verbunden bleiben. Das war ja, als das mit diesen Lockdowns losging, immer unsere Parole: Wir bleiben verbunden. Und das stimmt auch wirklich, dass wir füreinander beten, dass wir einander im Blick behalten. Wir werden auch immer wieder versuchen, solche Veranstaltungen zu ermöglichen und sind so froh, wie Bruder Heidkamp das auch gesagt hat, dass wir wirklich einen großen, großen Kreis von hingebungsvollen und opferbereiten Leuten hier haben, die wirklich ihr letztes Hemd geben würden, um diese Dinge möglich zu machen. Das ist auch ein großes Geschenk, das gibt uns auch eine hohe Verantwortung, das in der guten Weise auch einzusetzen. Und in dem Sinne, wir bleiben so verbunden und tun Sie auch alles, was von Ihnen aus möglich ist, den Kontakt zu halten. Also da sind uns ja durch die sozialen Medien viele Möglichkeiten gegeben. Und über unsere Homepage werden Sie informiert, über meine Homepage werden Sie informiert. Und so wird der Herr uns miteinander durch diese Zeit hindurchführen. Und er wird uns treu bei der Stange halten, so wie das auch in der Verheißung gesagt ist, die Johannes uns vorgelesen hat. Dann lassen wir uns noch zusammen, Johannes, kommst du bitte nochmal nach vorne, dass wir noch zusammen beten können. Und dann dem Herrn ganz, ganz fest befohlen. Es wartet noch eine kleine Stärkung, wie gesagt, auf Sie. Und die nächsten Bibeltage, so Gott will, im März, da geben wir so bald wie möglich das definitive Datum bekannt, aber wie es so üblicherweise im März stattfinden wird. Wir freuen uns jeden Sonntag über Besucher, über Gäste, jeden Sonntag 10.30 Uhr und 15 Uhr. Sie verfolgen das ja alles und so wollen wir fest gemeinsam auf dem Wege bleiben und wissen, dass wir einmal dann wirklich endgültig angekommen sind und dann wird es sogar noch schöner werden, als es hier schon war. Dankeschön, Johannes. Wir beten, fängst du an.
Herr Jesus, hab du jetzt Dank für diese Zeit miteinander unter deinem Wort, dass du der Herr bist und dass dein Wort Kraft und Geist, Kraft und Leben in sich selbst hat. Und geh jetzt mit jedem Einzelnen auf den Heimweg, Herr, bewahre du. Du kannst auch immer wieder neu bewahren vor irgendwelchen Folgen in der ganzen C19-Geschichte. Bewahre auf dem Nachhauseweg und du kennst den Platz mit den alltäglichen Sorgen, wo jeder von uns steht. Aber hab Dank, dass du da bist und dass wir im Aufblick zu dir weitergehen dürfen. Und Herr, lass uns froh mit dir weitergehen bis auf den Tag, wenn du uns zu dir rufst oder deine Gemeinde vollenden wirst. Hab Dank, dass uns der Vater in dir alles geschenkt hat, was wir für die Errettung brauchen, was wir für die Nachfolge nötig haben und auch einmal für die Vollendung. Amen.
Amen. Und Herr, wir danken dir dafür, dass du uns nicht als Einzelkämpfer auf diese Wegstrecke schickst, sondern dass du uns einbindest in deine Gemeinde, Herr. Wir danken dir, dass wir dich haben und dass du uns einander schenkst, Herr. Und hilf, dass wir treu zueinander stehen und dass niemand mit seiner Not, mit seinen Fragen, auch mit seiner Angst und seinen Sorgen alleine bleibt, Herr, sondern dass immer einer da ist, der es sieht, Herr. Lass uns so fest in Tuchfühlung bleiben auch. Und hab Dank, dass du einen genialen Plan und einen guten Weg hast. Und wir wollen dich auch nochmal besonders für unsere Kinder bitten und auch die Enkelkinder, Herr. Du siehst, in was für eine Situation sie hineingeworfen sind. Aber danke, dass sie auch Teil der Gemeinde sind, Herr. Dass du sie uns anvertraut hast, dass wir sie beschützen, dass wir ihnen helfen, auch in diese Zeit hineinzuwachsen und sie zu durchschauen. Und dass du allmächtig bist und dass du der König bist. Dir geben wir alle Ehre. Dir danken wir noch einmal für alles, was du uns in diesen Tagen geschenkt hast. Dir befehlen wir alle weiteren Wege an. Und dir wollen wir wirklich unseren Lobgesang bringen in alle Ewigkeit, Herr. Amen.
Amen.
Amen.